Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Die üblichen Verdächtigen kommen heute aus Ex Machina. Regiedebüt von Alex Garland. Und ich habe mich ja schon sehr gefreut wie ein Schnitzel, weil der ja tolle Drehbücher geschrieben hat. Alex Garland ist ja erstmal schon mal gleich mit seinem Romandebüt The Beach berühmt geworden und hat dann auch Drehbücher geschrieben für 28 Tage später und Sunshine. Und da war überhaupt nichts Schlechtes dabei, aber sehr viel Interessantes. Und jetzt erstes Drehbuch für seinen eigenen Film. Und ich hatte so bestimmte Hoffnungen, dass es so ein bisschen AI oder iRobot mit dem Geschmackssinn von Hör wird. Und es ist also für mich noch viel besser. Das war genau, wie sagen die Engländer, my cup of tea. Das hat so richtig genau gepasst. Aber ich will ja mal wissen, wie es jetzt euch gefallen hat. Tom, ich fange mit dir an.
Ich hatte ja jetzt ein bisschen Zeit, mich zu sammeln, aber es ist doch ein Film, der einem ganz schön die Luft wegnimmt. Deswegen habe ich mir überlegt, mal polemisch anzufangen und zu sagen, Schappi in die Dose, die diesen Film angucken. Lieber zweimal als einmal zu wenig. Es neigt jetzt erstmal in mir so zu Telegram-Äußerungen. Also ich finde den total beeindruckend, sehr konsequent, klug, fast irgendwie dokumentarisch. Eine wahnsinnig tolle Atmosphäre. Weiß nicht, würde ich jetzt gerne mal übergeben, um erstmal zu hören, was die anderen sagen.
Bevor ich Hendrik zu Wort kommen lasse, wollte ich noch eine Bemerkung, eine Beobachtung loswerden. Ganz am Anfang hat sich mir sofort eine Parallele zu dem Originalroman von Bram Stoker eingeschlichen, dass da ein junger Mann, das in dem Fall ist es ein Programmierer aus einer Firma namens Blue Book, also so eine Mischung aus Big Blue und Facebook, dass er dann da abgeholt wird und wird woanders hingebracht, zu dem Landsitz irgendeines unbekannten Menschen, und die Kutsche, also in dem Fall der Hubschrauber, fährt aber nicht ganz bis zu dem Haus und so, und in dem Haus ist der Gastwirt ein sehr merkwürdiger, also das finde ich 1:1 zu Bram Stokers Dracula. Das hat mir so die ersten 10 Minuten total versüßt, bevor ich mich dann so in den Rest der Geschichte so hineinfallen lassen konnte, fand ich sehr schön. Bestimmt nicht die einzige literarische Wendung, die Alex Garland da reingezogen hat. Hendrik.
Ich würde ja jetzt gerne wahnsinnig schlaue Dinge sagen, die auch viele literarische Bezüge enthalten. Über Bram Stoker hinaus dachte ich zwischenzeitlich mal an Der Sturm von Shakespeare, und da hat es auch so gewisse Anklänge. Aber was mir, also erstmal, er hat mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Sowohl von der Atmosphäre als auch von der Geschichte her. Und statt literarischer Bezüge würde ich jetzt einfach mal sagen, ich habe schon den Eindruck gehabt, dass mir da im Grunde eine sehr archaische Geschichte erzählt wird. Eine Geschichte, in der sehr viel mit Identität und Selbstfindung und aber auch ja, so den Zwiebelschalen eines Experiments, das sich langsam entblättert. Und einer Dramaturgie, die sich langsam entfaltet, und einer Sichtweise, die immer neu gefunden werden muss.
Aber es ist auch so ein Schauerroman in der Optik des 21. Jahrhunderts, oder?
Definitiv. Und die Atmosphäre ist im Grunde tatsächlich, da hast du völlig recht, die einer Gothic Novel so ein bisschen fast. Und obwohl die Musik völlig synthetisch ist und obwohl die Umgebung völlig synthetisch ist, schafft er es doch ab der ersten Sekunde eigentlich allen Charakteren wirklich direkt sowas mitzugeben, wie es ein guter Autor einer Gothic Novel im zweiten Satz mit seiner Beschreibung tut. Der braucht keine 1,5 Seiten, sondern der hat mit einer Metapher, mit einer Bildmetapher, mit den ersten Sekunden der Kamera hatte alle 3 wichtigen Figuren oder 4 wichtigen Figuren nachher wirklich charakterisiert und braucht dann nachher diese Charakterisierung nur noch anzutippen, weil sie sich von selber bewegt und ihre eigene Dynamik in mir entfaltet. Und das ist eine der sehr, sehr guten Sachen in dem Film schon mal.
Funktioniert auch durch das unglaubliche Casting. Ich weiß gar nicht, wen ich da mehr loben soll. Die Alicia Vikander, eine Schwedin, die eine schmerzhaft schöne Schauspielerin, die dann so nah und ihr Gesicht dann so intensiv gefilmt wird, dass man praktisch in die Situation des jungen Manns gerät, der ihr immer gegenüber zu sitzen hat. Das finde ich, also sie sind sehr, sehr gut aus. Der Oscar Isaac ist auch wieder vollkommen großartig. Ich würde es auch gerne mal im Original hören. Das gibt auch nochmal einen besonderen Kick wahrscheinlich. Und auch die anderen Nebenrollen, ich fand das wirklich großartig. Und es ist natürlich wieder der junge Herr Cleason, den wir aus dem Film Alles eine Frage der Zeit schon kennen und lieben gelernt haben. Und der ist auch hier wieder großartig, der den jungen Mann spielt, der praktisch so die Brücke, für uns in die Geschichte darstellt. Harald, wie hat er dir gefallen?
Ich hab ein bisschen gebraucht, bis ich da reinkam. Der Anfang war mir ein bisschen zu langweilig. Aber danach hat er sich schon gesteigert. Zum Schluss dachte ich eher an Frankenstein als an Dracula, weil doch viele Elemente auch davor kamen. Und die Geschichte ist klassisch, würde ich sagen. Absolut. Und die Special Effects, toll. Obwohl es nicht so viele Firmen daran beteiligt waren, toll. Also ich habe da keinen Unterschied gesehen, als das hätte man so auch normal filmen können, ohne Special Effects. So sah das aus.
Und das ist ja total schwierig, weil hier die Special Effects ja ein Teil dieser ganzen ästhetischen und künstlerischen Leistung und der ganzen Erzählung sind. Was zeigst du, was ist echt und was ist nicht echt und wer kann sich wie überprüfen? Das ist ja für die Geschichte total wichtig. Also sind die Special Effects hier, müssen ja ganz anders betrachtet werden als in einem anderen Film. Ich möchte es nicht Transformers nennen.
Ja, die Frage echt und nicht echt ist ja auch eine, die sich für mich wundervoll nicht klärt, weil das Paradoxon, ist das jetzt ein fühlendes Bewusstsein, sage ich mal, sich, also für mich zumindest, durchaus noch offen ist.
Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
Also es ist auf jeden Fall ein Bewusstsein, das nach Überleben strebt. Aber ist es wirklich ein dem Menschen ähnliches Bewusstsein? Oder ist es eins, dass ein Analogon, dass dieses Bewusstsein faked? Das ist einfach für mich eine der sehr schön offen gelassenen, natürlich gibt es Hinweise, aber auf eine gewisse Deutung, aber sehr schön offen gelassenen Rätsel und macht für mich so ein bisschen auch die Kraft der Geschichte aus, natürlich hat es irgendwo einen Schlusspunkt, eine gedachte Weiterführung, die man sich zusammenspinnen kann, aber die lässt doch viele, viele Möglichkeiten offen.
Also vor deiner Ausführung haben wir jetzt den Spoiler-Alarm gesetzt, weil es ja tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig wird. Also wir wissen ja in der Ausgangssituation, das weiß dann jeder, der den Trailer gesehen hat, es geht darum, dass eine künstliche Intelligenz da ist und letztlich geht es um den Turing-Test, nämlich kann dieser Computer oder diese Maschine, kann die künstliche Intelligenz sich so verhalten, dass sie nicht mehr in einem Dialog oder überhaupt im Umgang mit dem Menschen vom Menschen zu unterscheiden ist. Und jetzt können wir spoilern, wir können die Frage beantworten, ja, sie ist nicht zu unterscheiden und B, wir wissen überhaupt nicht, ob das darüber etwas aussagt, ob diese KI fühlt. Sie ist auf jeden Fall clever genug, das Mindset eines Menschen zu überlisten, aber ist sie deswegen eine künstliche Intelligenz, beziehungsweise ist sie deswegen ein Bewusstsein?
Ein ethisches Lebewesen. Denn wir sind ja jetzt hinterm Spoiler-Alarm. Für mich war der Film eigentlich zu Ende, als sie, ohne sich auch nur ein einziges Mal umzudrehen, in den Fahrstuhl steigt und rausgeht. Das ist so hammerhart, diese Szene, auch so hammerhart inszeniert und gespielt, dass dann noch so ein Appendix hinten dran hängt. Eigentlich hätte ich ihn im Grunde genommen gar nicht gebraucht.
Das sind ja nur Bilder, die zum Abspann überleiten.
Ja, genau, du sagst es genau richtig. Es sind eigentlich Bilder, die dir den Schock vielleicht noch ein bisschen erleichtern sollen oder die dir noch ein paar Hinweise liefern sollen. Denn draußen in der Natur kommt ja eine, da muss sie ja niemandem etwas vorspiegeln und vorspielen, gibt es ja ein Ausdruck von Glück, ein Lächeln. Und das würde natürlich jetzt der Deutung wieder Nahrung geben. Also sie fühlt auf jeden Fall, was sie selbst betrifft, so etwas wie ein positives, ein Glücksgefühl.
Ein Triumph.
Es könnte auch ein Triumph sein.
Um das Ganze überhaupt zu diesem Verhalten zu führen, brauchst du ja einen Selbsterhaltungstrieb. Ja. Das ist ja das Erste, was wach wird.
Aber du hast völlig recht. Die Tatsache, dass sie sich nicht zu Caleb rumdreht, hat vollkommen klar gemacht, dass egal, was wir vorher gedacht haben, das Monster von Frankenstein hat das Gesicht eines Engels. Und ja. das ist ja etwas, was eine Idee, die dir ganz langsam dämmert, weil da ja wirklich auch Twists und Schachtelungen in den Schachtelungen, auch im Umgang zwischen dem Erfinder und dem jungen Mann, der als Versuchsobjekt die eigentliche Ratte im Labyrinth ist und so weiter. Und dann, jetzt können wir spoilern, wir sagen nicht, was mit ihm passiert, aber es ist, auch das ist extrem gut ausgedacht.
Ja. Das war übrigens eine schöne Szene, wie er versucht nachzuweisen, ob er vielleicht doch irgendwie auch zusammengebaut ist oder ob er dann Mensch ist. Das war...
Ja, wie er an sich selbst zweifelt. Ja, sehr schön, sehr schön. Also diese Geschichte hat ganz viele kluge Wendungen und ist aber, ich meine, ein wenig Voranmeldung ist schon drin, die mir aber wiederum auch eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Genugtuung gibt, diese Konsequenz, mit der das zu Ende gebracht wird.
Aber Garland... In dem Dialog vorher, genau.
Garland schafft es ja auch, dass wir wirklich jeden auf den Prüfstand innerlich stellen und von jedem überlegen, wer ist eigentlich. Zwischendurch habe ich auch überlegt, ist die Rolle, die Oscar Isaac spielt, der Erfinder, Gott, in Anführungszeichen, wer garantiert mir über lange Zeit des Films, dass er nicht selbst möglicherweise die künstliche Intelligenz ist, ja? Auch das ist ja so eine Idee, die den Film auch so ein bisschen durchschwingt. Ich finde das großartig, wie wenig der braucht. Der braucht eigentlich nur ein paar exzellente Schauspieler, ein klaustrophobisches, modern aussehendes Set irgendwo draußen und... Und der braucht ja auch ganz wenig Dialoge. Harald hat es ja schon gesagt, am Anfang geht es sehr ruhig los. Das fand ich aber toll und hat mich auch an die Ruhe von Moon von Duncan Jones erinnert. Oder an die Ruhe, die Her in den ersten 20 Minuten...
Das war mein erster Gedanke, als ich Musik gehört habe. Nee, was ich noch dazu sagen wollte, die Landschaftsaufnahme in Norwegen, klasse. Also das...
Naja, also ich finde schon, dass den ganzen Film so eine gewisse edle Eleganz und so ein so exquisites Design, exquisite Fotografie, exquisite Darsteller, dass in allem so eine gewisse, durchaus nicht übertriebene, wir haben das ja häufig bei den großen Filmen, dass man einfach denkt, boah, hier wird jetzt geprotzt mit dem dicken Geld, das hat er gar nicht nötig.
Er hat sich diese Opulenz gestattet und trotzdem hast du gemerkt, er braucht sie eigentlich nicht. Er würde auch als Theaterstück funktionieren.
Ja, das, genau. Eigentlich im Grunde ein wundervolles Kammerspiel ja auch.
Ja.
Sehr schön auch immer diese Variationen mit durchsichtigen Flächen und spiegelnden Flächen.
Also man muss sich das auch noch ein paar Mal reinziehen, um auch nochmal bestimmte Metaphern und Elemente noch so richtig zu genießen. Zum Beispiel, zwischen wem immer Glasscheiben sind und zwischen wem nicht und wann keine mehr da sind zum Beispiel. Da spielt er ja auch total stark damit.
Also für mich ein großer Glücksmoment war auch, in Hör fand ich es ja sehr befreiend, dass die künstlichen Intelligenzen sowas wie die großen Brüder oder die schützende Hand möglicherweise werden für die Menschheit. Hier fand ich es sehr beglückend, dass es am Ende einen beinharten Schnitt gibt. Und du eigentlich weißt, dass der Erfinder der künstlichen Intelligenz genau auf dem richtigen Weg war, dass er gesagt hat, wir sind die aussterbende Spezies.
Ein Happy End für die KI.
Ja. Übrigens dann nicht für uns, weil ich fand das so bedrohlich, wie vielleicht seit die Körperfresser kommen, nicht mehr, wenn man sich dieses letzte triumphale kleine Lächeln auf dem Gesicht dieses Engels vorstellt, was das danach irgendwann für uns bedeutet, dass wir schneller ausgestorben sind, als wir denken. Mir ist übrigens auch noch aufgefallen, wie schön und klein er eine Reminiszenz an Alien 4 einbaut. In dem Sinne, dass es Vorversionen gibt und das ist ja bei Alien 4 auch der Fall und mit diesem Element spielt er auch nochmal, auch gelungen. Also ich könnte Alex Garland knutschen für diesen Film und er gehört für mich in so eine Reihe von neuen Klassikern, die finde ich mit dieser unterschätzten Solaris-Verfilmung von Soderbergh angefangen hat, den jedes Mal, wenn ich ihn mir angucke, mir noch besser vorkommt. Und Moon und Her auf jeden Fall auch. Dazu gehören bestimmt Filme, die in 15, 20 Jahren noch diesen Rang haben oder vielleicht noch höher eingeschätzt werden als jetzt. Kein Wunder, wie viele Punkte ich geben werde, da man, glaube ich, diese Geschichte nicht mehr besser schreiben oder spielen oder inszenieren kann, auch keine bessere Musik mehr dafür finden kann ich ihm nichts anderes als 10 Punkte geben.
Und ich kann nichts anderes, als mich dem anschließen.
Ja, 10 von 10, um es nochmal klar zu machen für alle, die es nicht wissen mit unserem Punktesystem. Ja, für mich.
10 Punkte.
Vielen Dank.
In seltener Einmütigkeit.
Der Podcast steht natürlich wie immer unter Creative Commons. Das heißt, ihr könnt ihn einbinden in eure Blogs, wo immer ihr wollt, solange ihr nicht kommerziell seid. Und ihr könnt euch auch informieren lassen über Schöne Denken, indem ihr einfach den Newsletter bestellt. Einfach auf die Seite gehen, schöner-denken.de. Danke.